Intensiv Pflegenotstand und was Zusammenhalt und Liebe schaffen kann. Unsere Geschichte.
Die Paarflüsterer, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden. Aus aktuellem Anlass wird diese Folge heute anders.
Naja, Indra und ich sind jetzt seit 20 Jahren zusammen und naja, bei uns lief auch nicht immer alles ganz toll. Ne? Wir hatten auch schon schwierige Zeiten, so wie eigentlich jeder. Ja, aber nach dem, was wir jetzt erlebt haben, können wir sagen, Liebe und Zusammenhalt schafft alles.
Das hast du schön gesagt.
Das ist wirklich so.
Wir stellen uns ganz kurz vor, Andrea ist Paartherapeutin. Wir machen diesen Podcast, also für alle, die hier neu sind, und erzählen ja Geschichten aus Andreas Praxis, das Liebesleben der anderen. Das sind wahre Geschichten, aber diese Folge ist heute eben etwas anders. Markus und ich sind Journalisten, wir sind aber auch gleichzeitig ein Paar. Und eigentlich hatten wir heute eine andere Folge geplant, aber nach unserem Film Intensivpflegenotstand, der letzte Woche auf ProSieben lief, haben sich hunderte Menschen auf meiner Instagram-Seite gemeldet. Mit dieser riesigen Resonanz, ganz ehrlich, hätten wir niemals gerechnet.
Genau, und wir packen euch den Link zu dem Film auch in die Shownotes rein.
Ja, viele, die mich kontaktiert haben, sind geschockt, weil sie das alles gar nicht wussten. Tausend Dank an dieser Stelle für die vielen unglaublich persönlichen Geschichten. Einige davon lesen wir euch auch später noch vor. Also ich habe alles durchgelesen, ich habe auch jedem geantwortet, aber ich war wirklich auch fassungslos. Es geht um unser Gesundheitssystem, das selbst auf der Intensivstation liegt. Aber es geht in dieser Folge eben auch darum, du hast es gerade schon so schön gesagt, Spatzel, was Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt alles schaffen kann.
Indra und Markus haben viele Anfragen von Medien bekommen, ihre Geschichte zu erzählen. ARD, Bild-Zeitung und so weiter. Aber ihr habt ja immer gesagt, wir machen den Film nicht nur, um unsere Geschichte zu erzählen, sondern um auf das Problem, das viele übrigens gar nicht kennen, aufmerksam zu machen. Und ich kann das auch in der Tat wirklich nur bestätigen.
Man muss die Geschichte erzählen. Zum einen, weil ihr alle wissen müsst, was in unseren Kliniken los ist. Und ich habe nur mit ganz, ganz viel Glück überlebt. Aber jetzt, heute auch in dem Podcast hier, möchte ich, wie soll ich sagen, auch erzählen, was zwischen Panik, Todesangst, die ich hatte, Intensivstation, die ich erlebt habe oder wir erlebt haben, Schläuchen, Koma, Herzstillstand, den ich hatte, Wiederbelebung und dann aufzuwachen und nicht mehr gehen zu können, Reha, alles, was mir passiert ist, was Liebe und Zusammenhalt alles leisten kann. Natürlich hat die Intensivmedizin ganz viel dazu beigetragen, dass ich heute noch hier sein kann. Aber ich bin fest davon überzeugt, ohne meine Familie und meine Freunde hätte ich es nicht geschafft. Ich habe dann später irgendwie ganz viele Berichte von Intensivstationen und Nahtoderfahrungen gelesen. Und ganz, ganz viele Ärzte, die sich damit befassen, die haben erzählt, dass sterbenskranke Patienten irgendwann auf ihrem Weg eine Art Entscheidung treffen. Und die entscheiden sich da zu gehen oder zu bleiben. Und ich hätte mich an diesem Kipppunkt, den ich auch erlebt habe, im Koma vielleicht für die andere Seite entschieden, aber das habe ich nicht gemacht. Und ich weiß heute, warum das so war. Und das möchte ich euch gerne erzählen. Jeder Mensch zweifelt mal an seiner Beziehung. Jeder Mensch stellt sich früher oder später mal die Frage, bin ich denn hier noch richtig oder so?
Ja. Echt jetzt?
Ja. Ich glaube, das ist ganz normal und das gehört dazu.
Ja.
Aber Liebe, ohne Schmarrn, kann so viel. Das ist tatsächlich Magic. Und vielleicht versteht ihr mich und müsst im Idealfall gar nicht erst todeskrank werden.
Das wäre schön.
Und wieso das so ist, dass Liebe so Magic ist, erzählen wir euch heute.
Juni 22. Und es ist eigentlich, wie so oft, passiert sowas immer nur am Wochenende und zwar am Sonntag. Ich wach morgens mit hohem Fieber auf. Ich fand es jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ne? Ich war halt krank. Ja? Meine Frau, die fand es schon schlimm.
Ja, ich fand es total schlimm.
Wir haben Fieber gemessen, fast 40. Und dann hat sie eine befreundete Ärztin angerufen.
Ja, weil, Entschuldigung, fast 40 ja. Fieber morgens um 9 Uhr ist für einen erwachsenen Mann ein bisschen viel und nicht normal, finde ich. Ne?
Ich dachte mir, ich hatte eine große Grippe.
Und eure Freundin hat ja dann gesagt, die üblichen Verdächtigen, probiert es erstmal mit Ibuprofen, Paracetamol und Wadenwickeln.
Ja. Mhm,
genau.
Haben wir auch gemacht, gell?
Du haben wir gemacht. Aber Markus hat so krass geschwitzt, dass ich das ganze Bett mit Handtüchern auslegen musste. Mhm. Und dann hast du irgendwann angefangen zu singen, also ernsthaft, der lag so im Bett so, lololo, und da dachte ich mir, nee, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich eben nach Absprache mit unserer Freundin den Notruf gewählt, ne? Also 112, da hatte er schon über 40 Fieber. Und die haben mich dann gefragt, haben oder hatten sie Corona? So, und ich so, ja hatten wir vor 4-5 Wochen, aber wir sind seit ungefähr 2-3 Wochen wieder negativ. Und dann sagen die mir vom Notruf, ja trotzdem, also rufen Sie jetzt bitte die 117 an, den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wir kommen da nicht.
Ja, alles ein bisschen fragezeichig. Und Indra ruft also da an. Und erreicht über eine Stunde erstmal niemanden.
Nein.
Und irgendwann kam dann die Ansage, unsere Leitungen sind leider überlastet.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, das ist ja ganz großes Kino. Also habe ich ihn in eine kleinere Klinik in München gebracht und die waren total super dort, die haben auch sofort geholfen. Mhm. Ich dachte zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass es so schlimm ist, wie es dann später geworden ist.
Ich glaube, es war auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so schlimm.
Naja, ich war dann hohes Fieber, ne?
Ich hatte hohes Fieber und es war halt irgendwie ein Infekt. Vielleicht hätte es nochmal Corona sein können, ich weiß es nicht. Erstmal war es gar nicht so schlimm. Und dann war ich da in dieser Klinik, so eine Belegbettenklinik, die machen viele Operationen und so, also super aufgehoben habe ich mich gefühlt und da lag ich dann und da war ich dann 4 Tage. Aber mein Zustand, der wurde immer schlimmer.
Ja, die wussten aber auch nicht so richtig, was der Grund für deine Erkrankung ist.
Ne? Nee, die wussten die nicht, das stimmt. Also die haben gesehen, ich habe irgendeinen Monsterinfekt, was auch immer, aber wussten nicht genau, was das ist.
Das war sonntags und am Dienstag, 2 Tage später, haben wir dann schon um Verlegung in ein Unikrankenhaus gebeten, weil es Markus immer schlechter ging. Aber es gab keinen Platz. Und zu diesem Zeitpunkt ging es ihm zwar immer schlechter, aber es war noch nicht vollkommen dramatisch beziehungsweise katastrophal zu diesem Zeitpunkt. 2 Tage später.
Ich habe mir dann freigenommen. Danke, Antenne Bayern, dass ihr das möglich gemacht habt, weil ich bin nämlich eigentlich auch Radiomoderatorin.
Dankeschön.
Eigentlich. Ja, also ich habe angerufen und gesagt, Leute, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, ich muss bei ihm sein. Und die haben sofort gesagt, gar kein Thema, du hast frei. Ja, und dann habe ich, um bei ihm zu sein, auf so einer Pritsche im Krankenhaus geschlafen. Das war einfach, ich kann euch gar nicht sagen. Streng genommen hatte er nur Hochfieber und keiner wusste so richtig, was los ist. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, hier stimmt irgendwas nicht.
Stimmt, das hast du immer gesagt. Ja,
ja, und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wir haben ja immer noch auf einen Platz in einer Universitätsklinik gewartet, bin ich abends mal kurz raus an die frische Luft. Und das muss ich euch unbedingt erzählen, weil das so ein Bild ist, das ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf bekomme. Das gehört für mich auch in diese Zeit mit hinein. Wir waren ja in der Isar-Klinik, also die liegt mitten in der Münchner Innenstadt. Und gehe da so raus, um so ein bisschen frische Luft zu schnappen und sehe vor der Klinik einen obdachlosen Mann sitzen, der, so habe ich mir das gedacht, noch nicht so lange obdachlos war. Und dann habe ich mich daneben gesetzt und er hat mir seine Geschichte erzählt. Und ich habe ihm erzählt, warum ich eigentlich jetzt gerade hier bin. Und ich erzähle euch das jetzt, weil das so eine skurrile Situation war. Er hat mir gesagt, ja, ich sitze hier, ich habe kein Zuhause mehr, meine Frau hat mich verlassen und ich bin Alkoholiker und ich habe alles verloren. Und ja, das war wirklich strange. Und ich saß neben ihm, schaue auf dieses Krankenhaus, in dem du gerade liegst, ja, und das war irgendwie, diese ganze Situation war so skurril und ich hatte ja auch irgendwie so ein komisches Gefühl und wusste nicht, was ist mit dir los. Und aber anders als dieser Mann auf der Straße hattest du ja einfach, ja, deine Familie, deine Freunde und mich, die sich um dich gekümmert hatten.
Total.
Dieser Mann hatte niemanden mehr.
Ja, furchtbar.
Ja, das war so ein Bild einfach, was mich nicht loslässt und was auch zeigt, wie wichtig es ist, dass du Menschen hast, die an deiner Seite sind.
Musik. Markus, dein Zustand hat sich immer weiter verschlimmert.
Ja, also ich hatte immer noch ständig ganz hohes Fieber, das also immer in so einen Schüben. Und ich habe, und das war das größte Problem, keine Luft mehr bekommen. Hm. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Todesangst hatte. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, das ist hier so am Limit. Wenn sich auch nur noch ein bisschen irgendwas weiter verschlimmert, dann kann ich nicht mehr atmen.
Er lag so ganz da so.
Ja, ja, genau.
Es war ganz schlimm. Und es ging auch alles so wahnsinnig schnell. Weil nachdem ich von meinem Gespräch mit dem obdachlosen Mann in die Klinik wieder reingekommen bin, war er schon auf so einer Überwachungsstation und am Donnerstagmorgen wurde er dann dort auf eine kleine Intensivstation verlegt. Die haben jetzt nicht so ein riesengroßes, ja, so eine Belegklinik.
Ja, sondern eine kleine.
Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt wurde das wirklich dramatisch.
Ja. Na genau, und dann kam irgendwann der Oberarzt dort zu Indra und sagt,
wir können zwar den Patienten momentan stabilisieren mit dem, was wir haben, aber mir war relativ klar, hier ist was ganz, ganz Ungewöhnliches am Ablaufen, was eine deutlich erweiterte Diagnostik notwendig macht, als wir zu diesem Zeitpunkt leisten konnten.
Aber, sagt er, wir bekommen keinen Platz. Wir haben jetzt schon alle Universitätsintensivstationen angefragt in München und Umgebung und wir bekommen keinen Platz. Es ist alles voll. Und dann sagt er zu Indra, helfen Sie uns. Wenn Sie irgendjemand kennen, der vielleicht was tun kann, dann rufen Sie ihn an.
Das war für mich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, total skurril.
Ja.
Ne? Aber er hat mir ganz klar gesagt, wenn wir hier nicht ganz schnell eine Lösung finden, dann wird er es nicht schaffen.
Und dieser leitende Oberarzt hat die Situation aus seiner Sicht im Fernsehbeitrag auf ProSieben wie folgt erzählt.
Also, was ich in dem Moment empfunden habe bei dieser Suche nach einem Bett, ist natürlich irgendwann eine Hilflosigkeit und Ohnmacht, in die sie kommen. Sie merken, hier braucht jemand dringend weitere professionelle Hilfe, aber sie treten auf der Stelle. Sie kommen nicht weiter und sie sehen, von Minute zu Minute verschlechtert sich der Patient. Und sie wissen genau, wenn das jetzt nicht bald passiert, dann wird er es nicht schaffen. Und da ist als Arzt natürlich ein unheimlich großer Konflikt da und das ist unheimlich beschwerlich, das zu ertragen und auch gefühlsmäßig zu verarbeiten.
Ja, und ihr müsst euch vorstellen, ich stand auf der Intensivstation, habe versucht, irgendwie ruhig zu bleiben. Markus hat fast keine Luft mehr bekommen, hat geschwitzt wie irre. Ich habe ihm die Hand gehalten, ich habe ihn abgetrocknet und parallel habe ich dann natürlich mit meinem Handy darum gemacht und Familie und Freunde angerufen. Und das habe ich auch ziemlich dramatisch gemacht. Also ich habe gesagt, Leute, es geht hier um Leben und Tod. Ihr müsst kommen, ihr müsst helfen, bitte, bitte, bitte. Wir brauchen eine Universitätsklinik, weil sonst wird er hier sterben.
Meine Freunde sind auch ganz schnell gekommen. Mein Bruder war da, eine Freundin. Und irgendwann war da ein Riesenauflauf von Menschen da auf der Station. Und alle haben telefoniert und haben versucht, irgendjemanden zu erreichen, der vielleicht jemanden kennt oder der wiederum jemanden kennt, der vielleicht helfen kann. Und da gab es eine Geschichte, später haben wir das in Erfahrung gebracht, wo ein Bekannter eines Bekannten in einem anderen großen Krankenhaus in München angerufen hat und dort der Krankenhausleiter die Geschichte erzählt hat, bei uns kann er nicht kommen, weil wir müssen unsere eigenen Patienten abweisen. Wir haben nicht mal Platz auf unserer Intensivstation für unsere eigenen Patienten, geschweige denn für einen externen, der von extern kommt.
Ihr müsst euch vorstellen, wir stehen dann mit diesem Menschenauflauf, Familie, Freunde in dem Flur vor der Intensivstation und beraten, was wir machen können, telefonieren. Und dann kommt eine Schwester und gibt mir Markus Ehring, den sie ihm abgezogen haben. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, aber er ist doch jetzt noch nicht tot. Warum geben Sie mit in seinen Ring? Und sie hat dann gesagt, ja, aber seine Lunge funktioniert nicht mehr, der Körper voller Wasser, seine Hände schwellen so an, dass wir den Ring später vielleicht nicht mehr abbekommen würden. Das sind so Bilder und Situationen, die ich nie wieder vergesse, ne? Wie ich da mit diesem Ring stand und dachte,
das ist der völlige Wahnsinn. Unfassbar.
Ich habe von dieser Dramatik gar nicht so viel mitbekommen, weil ich gar nicht immer bei Bewusstsein war. Ich war die ganze Zeit so mal halb da, mal nicht da. Ich habe dann noch so Bilder, wo dann ich dann plötzlich die Leute vor meinem Bett stehen sah. Und irgendwann habe ich zu dir gesagt, Spassel, ich muss mein Testament machen. Und du brauchst auch die Patientenverfügung, aber irgendwie wussten wir ja nicht, wo die war. Gell? Also insofern habe ich wohl doch die Dramatik mitbekommen, aber so bewusst habe ich es gar nicht mehr so im Kopf, wenn ich ehrlich bin.
Ihr müsst euch vorstellen, was das für ein Moment ist, wenn dein Partner zu mir sagt, ich muss jetzt mein Testament machen, sofort. Und wo ist meine Patientenverfügung?
Das haben wir auch dann gemacht, ne?
Ja, die haben wir dann, also wir haben diese Patientenverfügung gemacht, wir haben da online was ausgedruckt. Wir haben auch dieses Testament dann noch gemacht, ohne Freunde und Familie hätte ich das ehrlich gesagt nicht geschafft. Also ich war wirklich, ich stand auch völlig neben mir.
Völlig klar.
Und dann standen wir auf dem Flur und haben diskutiert, weil es verging Stunde um Stunde.
Und
um
es
Stunde.
Gibt keinen Platz.
Es gab keinen Platz. Ob wir dich einfach ins Auto laden und in eine andere Klinik bringen.
Ja, weil irgendjemand hatte dann die Idee oder gesagt, wenn wir ihn in die Notaufnahme der Uniklinik bringen, dann müssen die ihn auch aufnehmen.
Ja, aber die leitenden Ärzte dort, also der leitende Oberarzt dort in der Intensivstation hat gesagt, er wird es nicht schaffen. Sie können ihn nicht ins Auto laden. Wir können ihn auch nicht mit einem normalen Krankenwagen transportieren. Sein Zustand ist zu schlecht, der stirbt ihn im Auto weg.
Also nur mit dem Intensivtransport dann, ne?
Wenn überhaupt. Und dann müssen die Bescheid wissen. Wir können ihn nicht ins Auto laden und einfach darüber fahren. Ganz ehrlich, niemals hätte ich gedacht, dass ich in Deutschland, in München, in so eine Situation komme. Das hat sich angefühlt, als hätten wir, keine Ahnung,
völliger Wahnsinn,
im Urlaub auf der entlegensten Insel auf diesem Planeten einen schweren Unfall gehabt und irgendwie jetzt versucht mit ADAC, Rücktransport oder irgendwie. So hat es sich angefühlt, obwohl es mitten in München passiert ist.
Ja, ja.
So war das auch, ja.
Ja, und dann kommt so auch so eine Panik in dir hoch. Ja,
total.
Weil du dir denkst, wenn ich jetzt nicht die richtige Person erreiche oder nicht hier die richtigen Zügel ziehe oder ich weiß nicht was, dann stirbt
er,
ja.
Das ist Hilflosigkeit und Ohnmacht. Das ist eine dramatische Erfahrung, Indra. In der Intensivstation vom Uniklinikum rechts der Isar kennen Sie übrigens das Problem. Und hier hören wir den ärztlichen Leiter der Station, Professor Dr. Lahmer.
Wir haben idealerweise, wenn wir alles belegen können, 14 Betten, die wir hier betreiben können. Das schaffen wir selten bis gar nicht. Meistens bewegen wir uns zwischen 8 und 10 Betten. Also ich denke, wenn wir allein 2 bis 4 Betten mehr betreiben könnten, dann kommen wir ganz häufig in diese Nöte, vielleicht auch nicht Patienten nicht annehmen zu können.
Und die pflegerische Leiterin dort erzählt.
Also die Anfragen aus anderen Häusern, da würde ich jetzt sagen, die kommen nahezu täglich.
Der Grund dafür ist nicht, dass es, und das ist das Makabere, an Gerätschaften oder Betten fehlt. Es fehlt an Personal. Die Betten, alles ist da. Sie können nur nicht betrieben werden.
Wir haben noch mit einem weiteren Intensivpfleger gesprochen, dem Marco. Und der hat uns erzählt, was dieser Pflegekräftemangel für den Alltag in so einer Klinik bedeutet.
So, und dann kommt man zum Dienst, man erwartet 4 Pflegekräfte, plötzlich kommen wir zum Dienst, sind nur 3. Aber deswegen kann man ja nicht 3 Patienten wegschicken. So, dann wird gleich dicht gemacht. Dann heißt es gleich in der Zentrale, wir können niemanden mehr aufnehmen, ja, weil eine Pflegekraft krank ist. Und das kann ja unter Umständen über Leben und Tod entscheiden, über eine Person, die das Bett unbedingt braucht.
Das ist doch total verrückt, oder, wenn man sich das anhört. Weil man weiß es nicht. Das bedeutet doch, dass jeder abgewiesene Patient unter Umständen sein Leben verliert, weil er nicht die lebenserhaltende Behandlung bekommen kann. Ich meine, ich wusste nicht, ich bin ehrlich, jeder kennt es, beim Arzt ewig auf einen Termin warten oder das klappt nicht oder muss man zum Spezialisten, das dauert ewig. Aber dass die Situation so schlimm ist, wusste ich erst, als ich selbst betroffen war. Ja. Bis dahin dachte ich, wenn es wirklich spitz auf Knopf ist, dann machen die alles. Dann klappt's schon. Dann machen die Purzelbäume und ich werde gerettet. Wir haben eins der besten Gesundheitssysteme der Welt, habe ich mir gedacht. Und jeder bekommt im Zweifel die bestmögliche medizinische Versorgung. Aber das ist nicht so.
Und wir müssen uns vielleicht kurz mal darüber unterhalten, wie es zu diesem Intensivpflegenotstand überhaupt gekommen ist. Es gibt da 2 große Ursachen.
Während der Pandemie war die Liegezeit der Patienten plötzlich 4-mal länger als normal, weil die so krank waren. Und die Ärzte und die Pfleger mussten diese Mehrarbeit ohne zusätzliche Hilfe schultern. Dementsprechend waren die Arbeitsbedingungen ganz lange Zeit extrem. Viele haben seitdem den Beruf gewechselt oder sind ins Ausland abgewandert.
Eine weitere Ursache liegt im Vergütungssystem der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser werden heute nach sogenannten Fallpauschalen bezahlt, was bedeutet, dass sie für jede Art der Behandlung die gleiche Vergütung bekommen, egal wie kompliziert der Einzelfall ist.
Und das bedeutet, die Krankenhäuser können nur Geld verdienen, wenn sie die Behandlung möglichst, ja, billig gestalten, weil sie bekommen ja immer die gleiche Vergütung.
Genau.
In Folge ist das Motto sparen, 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 wo immer es geht. Genau, zum Beispiel bei den Pflegekräften, da geht's noch am einfachsten, ohne dass man gleich was merkt. Weil man kann jetzt nicht einfach ein OP streichen, das klappt ja nicht. Ja? Und wenn dann plötzlich viele von den Pflegekräften abwandern, weil die Arbeit zu anstrengend wird, dann entsteht ein brutaler Engpass.
Und es ist ein Engpass, der Menschenleben kostet. Und das Blöde dabei ist, dass dieser Engpass nicht so schnell wieder aufzufüllen ist, weil die Ausbildung zum Intensivpfleger dauert 5 Jahre.
Es gibt noch ein zusätzliches Problem, das vor allem unsere Zukunft betrifft. Und zwar der demografische Wandel. Und der haut in Deutschland besonders bei den Pflegekräften rein.
Zum Beispiel wurden die Frauen 1950 noch 68 Jahre alt. Überleg mal. Und heute leben sie durchschnittlich 84 Jahre. Und der Gruppe der Babyboomer, die jetzt gerade alle alt werden und einen viel größeren Bedarf an medizinischer Versorgung dadurch haben, steht eine verhältnismäßig kleinere Gruppe der arbeitenden Ärzte und Pfleger gegenüber, die das dann letztendlich alles schultern müssen.
Am Abend, da war Markus schon gar nicht mehr ansprechbar, das war dieser Donnerstagabend, kam dann der erlösende Anruf. Und dann ist er mit einem Intensivtransport, auf den haben wir aber auch noch mal ein paar Stunden gewartet, nur 15 Minuten weitergebracht worden ins Rechts der Isar. Da konnte ich dann aber leider nicht mehr mit. Also ich durfte nicht mit.
Wir haben es ja vorher gehört, die haben dort 14 Betten und können personaltechnisch nur 8 betreiben. Das heißt, wenn jetzt ein zusätzlicher kommt, ist es wieder mal so, es bedeutet mehr Arbeit für die Ärzte und Pfleger dort.
Und die haben sich gedacht, okay, wir arbeiten mehr. Und Markus wurde Patient Nummer 9.
Auf der Intensivstation, die 14 Betten hat, aber nur 8 Betten betreiben kann. Völlig verrückt, oder? Was für ein Glück hatte ich, dass die entschieden haben, okay, wir können ihn noch aufnehmen irgendwie.
Wie das genau zustande gekommen ist, wissen wir nicht. Wir wissen, es haben mir ganz viele Menschen geholfen, angerufen, hier sich hin und her connected und ja, irgendwann haben wir dann diesen Platz bekommen.
Ja, und da kam ich dann an, das war am Abend, ich kann mich noch so an den Transport erinnern, da konnte ich noch teilweise so manchmal zum Fenster rausschauen. Und dann haben die mich da angeschlossen an Geräte, links und rechts, und haben erstmal versucht rauszufinden, was mit mir eigentlich los ist.
Am nächsten Tag konnten wir dann kommen, also die Kinder und ich. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, du kommst auf so eine Intensivstation, ja. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Da hast du erstmal ja Angst und Berührungsängste, alles piepst. Das ist ja schon auch, oh, man traut sich auch gar nicht, irgendwie in andere Räumlichkeiten reinzuschauen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wunderbar die Menschen dort sind. Wir haben zum Beispiel die Laura kennengelernt. Laura ist Intensivpflegerin und hat den Markus unter anderem betreut. Und die hat uns so toll aufgenommen. Also die hat erstmal die Kinder und mich vorbereitet und hat uns erstmal erklärt, was wir jetzt gleich sehen. Also in so einem extra Raum, ne, bevor man da auf diese Intensivstation kommt. Sie hat gesagt, wir brauchen keine Angst haben. Wir mussten zum Beispiel auch keine Kittel oder sowas anziehen.
Und du konntest immer da sein.
Genau. Also sie haben zu mir gesagt, sie können immer kommen, wann sie wollen. Ich habe eine Telefonnummer bekommen, die ich 24 Stunden anrufen konnte. Das habe ich auch gemacht. Ich habe die da ganz schön genervt. Da war immer ein Arzt dran, mit dem ich sprechen konnte. Sie haben mir alles erklärt. Sie haben auch gesagt, sie können ihn anfassen, sie können uns hier helfen. Ja, selbstverständlich. Sie haben uns die Berührungsängste genommen. Also diese Pfleger und Ärzte dort kümmern sich eben nicht nur um den Patienten, sondern auch um die Angehörigen. Und das machen sie so sensationell, dass du das Gefühl hast, das sind Seelsorger gleichzeitig. Und Das war wirklich unglaublich. Und Laura hat uns dann gesagt, wir schreiben jetzt gemeinsam ein Intensivtagebuch. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Buch, da schreiben Ärzte rein, da schreiben Pfleger rein, weil es ganz wichtig ist für Patienten, die auch im Koma liegen, später zu rekonstruieren, was ist hier eigentlich mit mir passiert. Ja. Dann haben wir gemeinsam beschlossen, Bilder von uns an die Wand zu hängen, damit Markus, wenn er mal einen hellen Moment hat und sieht, wir vielleicht gerade mal nicht da sind, damit aber auch die Pfleger und die Ärzte uns sehen, ja, und wissen, wer sind wir denn eigentlich, weil am Ende liegt dort ein Körper mit Schläuchen.
Ja. Vielleicht muss ich dazu kurz erklären, wie so mein Zustand da war. Bei mir war es so, und es geht, glaube ich, allen Intensivpatienten so, die beatmet werden sowieso, aber auch wenn man noch nicht beatmet wird. Ich hatte ein Delir. Was ist das? Das ist wie so eine Art Traumzustand. Mhm. Ständig. Jeder kennt es vielleicht, wenn er einen ganz intensiven Traum hat und dann aufwacht und sich erstmal orientieren muss. Geht es jetzt noch weiter oder ist es jetzt vorbei? Was passiert da gerade? Mhm. Und bei mir war das so, dass der Traum dann im Echt weiterging. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum dieses Intensivtagebuch von den Ärzten und Pflegern dort geführt wird, damit im Nachgang der Patient verstehen kann, was da mit ihm passiert.
Ja. Und die Laura schreibt zum Beispiel in Markus' Intensivtagebuch: Hallo lieber Herr Villa, ich bin die Laura. Ich betreue Sie heute im Frühdienst. Ich kenne Sie aber schon seit ein paar Tagen. Ich habe Sie letzte Woche im Spätdienst aufgenommen und ich habe Sie jeden Tag betreut. Im Moment versuchen wir immer noch herauszufinden, warum es Ihnen so wahnsinnig schlecht geht. Deswegen waren Sie heute auch im Herzkatheter. Von dieser Untersuchung sind Sie jetzt ziemlich platt zurückgekommen. Später darf Ihre Familie wiederkommen. Sie unterstützen Sie ganz toll. Und Ihr Zimmer wurde so schön dekoriert, wie ich es ehrlich gesagt selten gesehen habe. Gemeinsam schaffen wir das schon. Wir haben dieses Tagebuch hier neben uns stehen. Es sind, glaube ich, 300 oder 400 Seiten. Alle haben da reingeschrieben. Es war wirklich zauberhaft. Ich möchte euch noch ein paar Eindrücke von der Intensivstation erzählen. Die Menschen dort haben Stress ohne Ende, aber du merkst es nie. Aber auf dem Flur zum Beispiel hängt ein großes Mandala. Und dieses Mandala ist für alle Pflegekräfte, Ärzte da, die gerade wirklich mal im Stress sind. Da liegen Buntstifte darunter und jeder, der jetzt mal für ein paar Minuten Ablenkung braucht, malt da weiter. Dieses Mandala war fast ausgemalt und wird ständig wieder ausgewechselt. Was ich damit sagen will, die haben natürlich Stress ohne Ende, zeigen es aber nicht. Also mich haben die Menschen dort wirklich schwerst beeindruckt.
Wie kann man sich das vorstellen? Gefühlt ist es so, dass dort ständig jemand stirbt.
Wir haben ganz viele Situationen miterlebt. Also unsere Tochter war ganz oft dabei, unser Sohn eben nicht, weil der ja auch noch kleiner ist. Das wäre zu viel gewesen für ihn. Und es war ein Patient, der auch ein Stofftier in den Händen hielt. Genau wie Markus. Markus hat von uns auch so ein Häschen in die Hand gedrückt bekommen. Und an einem Tag lag dieses Stofftier auf einmal eingeschweißt auf einem Metalltisch im Flur der Intensivstation. Und meine Tochter sagte zu mir im Vorbeigehen: Du Mama, warum liegt denn das Stofftier da? Und habe ich gesagt, du, vielleicht, weil die das jetzt reinigen müssen oder so. Ne? Und später habe ich aber erfahren, dass der Patient ja vor ein paar Stunden gestorben ist. Und so ging das dort die ganze Zeit. Also wir waren fast einen Monat auf der Intensivstation. Wir haben gefühlt dort gelebt. Wir haben ganz viele Familien erlebt, die liebe Angehörige verloren haben. Ich habe mit wildfremden Menschen Händchen gehalten. Es ist der unglaublichste Ort, an dem ich jemals war.
Und dann geschah das wirklich Unfassbare. Markus hatte einen Herzstillstand und war 5 Minuten tot.
Und du hast ihn nur überlebt, weil sofort alle da waren auf dieser Intensivstation und dich reanimiert haben.
Mhm. Und so eine Reanimation, die geht dir auch nicht immer gut.
Ne? Ja, die geht nicht immer gut. Und dann haben sie dich ins künstliche Koma gelegt. Ja. Dann habe ich einen Anruf bekommen und dann hieß es, bitte kommen Sie sofort. Es ist auch so ein Bild in meinem Kopf, wie ich da die Gänge lang gegangen bin mit Freunden, dann habe ich auch Markus Familie getroffen und du gehst in dieses Zimmer von dem Arzt, der dich sprechen will und denkst dir, okay, jetzt sagt er mir, er ist jetzt gestorben oder ich weiß nicht. Also ich habe mich aufs Schlimmste eingestellt, aber er hat dann gesagt, er hat überlebt, aber jetzt brauchen wir ein Herz. Und wir haben ihn jetzt schon auf der Liste für eine mögliche Herztransplantation, aber sowas macht man nicht über Nacht von heute auf morgen. Und ich dachte mir, wo soll man denn jetzt noch ein Herz herbringen? Vor allem für einen sterbenskranken Menschen.
muss man vielleicht noch kurz erzählen, weil dort auf der Universitätsklinik haben die dann relativ schnell rausgefunden, was mir eigentlich gefehlt hat oder was ich hatte. Ich hatte eine Herzmuskelentzündung, ich hatte eine Lungenentzündung, so eine Superinfektion, das heißt bakteriell und viral, und infolge dieser ganzen Infektionen einen septischen Schock. Das ist kein Spaß, ein septischer Schock. Todesursache Nummer 3 in Deutschland. Mein Herz war so kaputt oder so leistungsunfähig, dass sie gesagt haben, wir brauchen ein neues Herz für ihn. Genau. Aber das eigentlich Wahnsinnige war, ab einem gewissen Punkt sagten zu dir eigentlich alle Ärzte, die dort waren, jetzt sind sie dran.
Ja. Sie haben gesagt, wir sind nur Ärzte, wir haben alles getan, was wir tun können. Und jetzt sind sie gefragt. Wir brauchen ihre Hilfe. Und dann habe ich mir gedacht, wie jetzt ich? Was? Wie ich? Und es ging darum, dass mir erklärt wurde, dass Menschen im Koma sehr wohl einiges wahrnehmen. Man kann das natürlich nicht beweisen und so, aber es gibt einige wissenschaftliche Studien davon und auch ganz viele Erzählungen von Menschen, die im Koma waren. Also haben wir uns überlegt, okay, was tun wir? Und wir haben Markus seine Lieblingsmusik vorgespielt. Wir haben ihm dann so Wasser plätschern, Vogelgezwitscher, wir haben ihn massiert. Unsere Tochter und ich, wir haben jeden Tag Wache gehalten, stundenlang. Natürlich kamen dann auch immer ganz viele Freunde, weil es war nicht so, dass nur eine Person kommen durfte. Wir haben immer geschaut, dass ein Mensch eine Hand an seinem Körper hat, dass er spürt, dass wir da sind. Ich hatte dann auch immer Angst, wenn ich abends nach Hause gefahren bin, weil ich dachte, wenn er jetzt keinen Körperkontakt mehr hat, habe ich gefragt, kann ich hier übernachten? Und die so, nein, auf gar keinen Fall. Hier sterben zu viele Menschen, das würde nicht gehen. Wir haben ihm vorgesungen. Ich glaube, das hat dich wach gemacht dann wieder, ne? Nein, aber so war das. Also, und ich habe das auch, das klingt jetzt absurd. Ich habe mir immer gedacht, mit meinen Händen, ich habe meine Hände auf seinen Körper gelegt und habe mir gedacht, nicht sterben, nicht sterben. Ich schenke dir ganz viel Energie. Wehe, du stirbst jetzt hier weg. So. Habe ich mir auch oft gesagt.
Mir hat später einer der Pfleger eine Geschichte erzählt von einer Patientin aus den Anfängen der Corona-Zeit. Da war nämlich diese Intensivstation, auf der ich da lag, eine Corona-Station. Und der hat erzählt von einer Corona-Patientin, die dort ganz am Anfang, als noch keiner so richtig wusste, was für ein Virus das war und wie der funktioniert, dort auf diese Isolierstation gekommen ist und im künstlichen Koma lag, ein Monat, zwei Monate. Dann wusste man so langsam ein kleines bisschen, wie dieses Coronavirus funktioniert und wie groß die Ansteckungsgefahr auf welchen Wegen ist. Und dann haben sie Besuch zugelassen und ihr Mann und ihr Sohn konnten sie besuchen. Und innerhalb von 3 Wochen ist die Frau genesen.
Ja.
Und das sind so die Geschichten, die so zeigen, da gibt's was neben der Medizin.
Ich habe da eine Frage, Markus. Hast du während diesen 5 Minuten, wo du tot warst, irgendetwas gespürt oder erinnert? Oder ich denke, es werden sich viele fragen, merkt man das oder wie geht denn das? Und hast du dann auch während des Komas irgendwelche Erinnerungen?
Du meinst eine Nahtoderfahrung, ne?
Ja.
Also ich habe immer die ganze Zeit überlegt, kann ich mich an irgendwas erinnern und so, aber ich habe tatsächlich keine. Später, als es mir wieder besser ging, habe ich die Intensivstation besucht und habe mit der Laura zum Beispiel drüber geredet, weil die war dabei.
Ja.
Und die hat mir erzählt, dass ich mich gewehrt habe, als mein Herzstillstand war. Ich lag nicht da plötzlich wie so ein Toter da,
sondern
ich habe mich gewehrt. Ich habe meine Arme haben geschlagen und so. Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich habe aber nichts, keine Erinnerung mehr davon.
Ja.
Und die Zeit des Komas ist hauptsächlich durch diese Delirträume eigentlich bestimmt. Da gab es zum Beispiel eine Situation gegen Ende, als die Beatmung langsam abgesetzt haben. Das kann man sich nicht so vorstellen, dass man dann aufwacht wie aus einer Narkose, sondern das dauert, bei mir hat es glaube ich 4 Tage gedauert, bis man wieder atmen kann. Und in der Zeit sind die Hände festgemacht, damit man sich die Schläuche nicht rauszieht.
Du kommst in diesen Raum rein und denkst dir, alter Schwede, weil du hast dich natürlich auch gewehrt, ne?
Naja, weil ich wollte mir diese
Aber auch da wurden wir vorbereitet. Die Intensivpfleger haben gesagt, das ist jetzt kein Spaziergang, dieser Aufwachprozess. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Man denkt, ja, man wird da wach und ist dann wieder da.
Das ist nicht so, weil der Atemreflex langsam wieder einsetzt und man dann das Gefühl hat, man muss sich die Schläuche rausziehen. Ja. Auch wenn ich das selbstbewusst gar nicht so mitbekommen habe. Aber ich hatte in der Zeit einen Traum, dass ich entführt werde und gefesselt war. Das heißt, auch da war es wieder so, dass, obwohl ich im Koma noch war, die Außenwelt in meine Träume irgendwie reinkam und das Gehirn alles mitbekommt. Mhm. Ich habe die ganze Zeit wirklich wilde Träume gehabt, lustige und keine lustigen.
Und was auch super interessant ist, das haben wir später rekonstruiert. Ich habe euch ja schon erzählt von den verschiedenen Musiken, die wir ihm vorgespielt haben. Mhm. Und er hat passend zu den Musiken, so konnten wir das später rekonstruieren, da waren auch so Dschungelgeräusche dabei. Und hat er erzählt, du, und dann war ich im Dschungel und dann war ich da und da. Und dann war ich
Kapitän von so einem Boot.
Da war ich auf einem Boot, da hatten wir ja Wassergeräusche eingespielt. Wir haben ihm unter anderem auch von Hans Zimmer einen Song vorgespielt, der in dem Film Interstellar vorkommt. Und Markus war auch in einer Welt, ja, die vier Ebenen hatte. Ne? Ja, und daran konnten wir rekonstruieren, dass das, was wir ihm vorgespielt haben, scheinbar angekommen ist.
Das ist auf jeden Fall angekommen.
Und weißt du, wenn wir immer davon ausgehen, wir denken ja, wenn man das nicht weiß, dass das Bewusstsein quasi alles ist, dass wir alles wissen und wir über alles Kontrolle haben, wir alles checken. Aber ein viel, 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 viel größerer Teil, ungefähr 6/7 im Verhältnis zu 1/7, ist im Unbewussten.
Genau, und das ist das, was die Ärzte wussten und zu dir gesagt haben, Spatzl, jetzt sind sie dran.
Ja. Und dann ist tatsächlich ein Wunder passiert. Der Markus hatte so eine Untersuchung und sein Herz wurde angeschaut und das sah plötzlich ganz gut aus. Und dann sagte er zu mir, also irgendwas stimmt mit der Maschine nicht. Wir lassen da jetzt mal einen Techniker kommen, weil das kann eigentlich gar nicht sein. Dann kam der so, mit dem Ultraschallgerät ist alles in Ordnung. Da haben die das ausgetauscht. Das zweite hat aber das gleiche Ergebnis gezeigt und zwar, dass sein Herz fast wieder in Ordnung ist.
Das weiß ich noch.
Und es war tatsächlich so. Niemand hätte das gedacht. Niemand.
Total. Genau, und dann konnten die mich aufwecken aus dem künstlichen Koma. Ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin. Erst, was ich gesehen habe, warst du. Und du hast mir erzählt, was überhaupt passiert ist, weil ich wusste das ja nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, weder, dass ich einen Herzstillstand hatte, noch was da für ein Drama um mich herum passiert war. Ich wusste es ja nicht.
Wovor ich noch Angst hatte, auch bei diesem Aufwachprozess, der Markus war ja 5 Minuten klinisch tot. Und wir wussten natürlich nicht genau, in welchem Zustand kommt er denn zu uns zurück. Mhm. Und ich habe mich dann so über ihn gebeugt. Die ganzen Pfleger und so sind auch mit in den Raum, weil sie alle sehen wollten, wie er reagiert. Habe mich über ihn gebeugt und habe gefragt, Spatzl, erkennst du mich? Und er hat dann so ein Auge so geöffnet und hat dann den Kopf geschüttelt. Und ich dachte mir, oh je, Mini. Mist. Und dann hat er mit seinen Augen gezwinkert, so nach dem Motto, natürlich, Baby, kenne ich dich. Da wusste ich dann, dass dein Gehirn nicht schwer beschädigt ist.
Nee, der Humor von Markus.
Ja. In so einer Situation.
Den ich übrigens über alles liebe, also den Humor und natürlich auch den Markus, aber es ist wirklich.
Ja, das war ein ganz großes Glück, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Riesenglück. Also nicht nur das Glück mit der Station, auch mit meiner Gesundung, das war auch ein Riesenglück. Auf mehreren Ebenen unglaubliches Glück gehabt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ja.
Erstmal war es die Intensivstation, dass wir Glück hatten, diesen Platz zu finden.
Ohne Intensivstation wäre ich auf jeden Fall gestorben. Aber ohne die Hilfe meiner Familie und Freunde hätte ich auch keinen Intensivplatz bekommen.
Ja.
Ohne die Menschen auf den Intensivstationen, die über ihr Limit gehen, wäre ich gestorben. Und auch vor allem ohne die Liebe meiner Frau, meiner Kinder. Ich habe euch da irgendwie gehört im Koma. Ich bin mir da ganz sicher, Spatzl. Und ich habe es ja anfangs schon gesagt, irgendwann treffen die Menschen die Entscheidung. Links oder rechts. Und ich bin den richtigen Weg gegangen.
Ja, das finde ich übrigens auch.
Ich auch.
Dass du sagen darfst.
Ich auch.
Das ist ganz lieber. Ganz schön harte Geschichte.
Schluck. Also es ist, obwohl ich auch sage, ich kenne die Geschichte ja und ich habe es ja auch alles mitverfolgt und miterlebt und trotzdem ist es immer wieder was, wo ich sage, da steckt so viel drin, so viel. Und wir möchten euch noch einen kleinen Auszug von den Nachrichten, die uns nach Markus Film erreicht haben und möchten euch ein paar davon vorlesen. Sebastian schreibt, liebe Indra, du wirst viele Nachrichten jetzt bekommen und viele Geschichten hören. Meine Geschichte wird da untergehen. Aber ich sage dir, ihr hattet unglaublich, unglaublich viel Glück. Jeden Tag sterben Menschen, weil es nicht so geklappt hat. Ich bin erst seit 2,5 Jahren ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig. Und ich habe vielleicht gerade mal 500 Stunden Rettungsdienst hinter mir. Aber ich könnte dir so viele Geschichten erzählen. Du glaubst wirklich nicht, was täglich passiert. Was alle, angefangen vom Sanitäter bis zum Professor an den Unikliniken, für Spagate machen müssen, um Leben zu retten. Ich könnte dir so viel erzählen, aber dafür wirst du keine Zeit haben. Alles Liebe, Sebastian.
Doch, lieber Sebastian, die Zeit haben wir.
Steffi schreibt: Ich bin Intensivpflegerin. Es gibt so viele Menschen, die nur überlebt haben, weil sie Glück und Menschen hatten, die alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Danke, dass ihr diesen Missstand öffentlich macht und eure Reichweite dafür nutzt. Manu schreibt: Mein Vater hat leider keinen Intensivplatz bekommen. Er ist letzte Woche gestorben. Mit 61 Jahren.
Das tut uns sehr, sehr leid.
Ja.
Und ganz am Ende möchte ich von Herzen Danke sagen an unsere Tochter, was Liebe alles kann. Und ich lese euch einen Auszug aus dem Intensivtagebuch vor. Und unsere Tochter schreibt: Heute ist Dienstag, der 19. Juli 2022. Gestern hat der Arzt erzählt, dass deine Werte sich verbessert haben, außer dein Herz. Heute war ich im Praktikum, bis die Oma mich angerufen hat und meinte, ich soll schnell nach Hause kommen. Als ich nach Hause gekommen bin, hat Mama mir erzählt, dass du reanimiert wurdest. Jetzt liegst du im künstlichen Koma. Wir sind dann schnellstmöglich zu dir gekommen und ich war sehr traurig, weil ich dich schlafend in deinem Bett gesehen habe mit einem Schlauch im Mund. Ich würde so gerne mit dir reden oder dir in deine wunderschönen blauen Augen gucken. Ich hoffe so sehr, dass du bald wieder gesund wirst und ich mich noch nicht bei dir verabschieden muss. Ich sitze gerade gegenüber vom Krankenhaus in einem indischen Restaurant, während du ein MRT machst wegen deinem Herzen. Ich habe mir Butterchicken bestellt, weil ich weiß, dass du dir das auch bestellen würdest. Und ich habe für dich mitgegessen. Ich würde dir so gerne deinen Schmerz abnehmen. Mir fällt es so schwer, dich in deinem Bett liegen zu sehen und zu wissen, dass ich nichts für dich tun kann. Ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst und dieses Tagebuch lesen kannst. Uns geht es so gesundheitlich ganz gut, aber wir sind immer in Gedanken bei dir. Ich bin der Überzeugung, dass du das schaffst, aber ich weiß nie, was jetzt in der nächsten Minute passiert. Die Mama hat gerade mit dem Oberarzt geredet und mir gesagt, dass du wahrscheinlich ein neues Herz brauchst. Ich würde dir am liebsten meins geben, aber das geht leider nicht so einfach. Ich möchte einfach wieder, dass du gesund wirst und zu uns nach Hause kommst. Alles andere ist mir egal. Ich hab dich ganz doll lieb und hoffe, du bleibst bei uns. Egal wie.
Oh, Schnuff.
Oh. Ja, total krass. Aber man denkt, sowas passiert mir nicht. Sowas passiert nur den anderen, ne? Und plötzlich geht's mir so. Ich habe auch nicht anders gedacht. Und ich hatte da jetzt sehr, sehr großes Glück. Aber was ist mit all den Menschen, die gerade niemanden erreichen, die nicht das Glück haben? Ich habe nur überlebt, weil ich in letzter Sekunde einen Intensivplatz bekommen habe. Und gesund bin ich geworden, da bin ich mir ganz sicher. Nur weil meine Liebsten um mich herum waren. Weil ich im Koma ganz unbewusst eine Entscheidung getroffen habe. Und sowas kann nur Liebe und Zusammenhalt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine spontane Entscheidung für diese Podcast-Folge heute getroffen. Und wenn ihr Anregungen dazu habt oder irgendwelche Anmerkungen,
dann könnt ihr uns jederzeit eine Nachricht hinterlassen. Am besten auf
der Instagram-Seite Paarflüsterei mit UE.
Genau.
Und wir schreiben garantiert zurück, versprochen.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr ihn abonniert. Das könnt ihr überall da machen, wo ihr ihn hört.
Ja, danke.
Und nächste Woche lachen wir auch wieder, versprochen.
Ja. Ich kann auch lachen.